10. Mit einer Aufnahme von meiner Jug Session vom 10.05.2006. Web 2.0, das Web sind wir. Mit freundlicher Genehmigung vom Software und Support Verlag.
Willkommen zum Thema Web 2.0. Mir viel vorgenommen. Mein Name ist Frank Westphal. Ich bin Extreme Programmer, dafür bekannt. Im Moment gerade in einem Ruby on Rails Projekt und mache Web 2.0 Technologie. Ich komme aus Hamburg. Das ist meine URL. Ich bin im Moment in dem Projekt, Quibe, und das wird so ausgesprochen, Quibe. Das ist unsere URL. Und was ich mir vorgenommen habe, sind 500 Folien in diesem Stil. Das ist die Lawrence-Lessig-Methode oder vielmehr abgewandelt. Große Schrift und viele Folien. Mal gucken, ob ich damit durchkomme. Ich habe bis jetzt nicht mal einstudieren können. Es war alles, ich würde es mal spontan machen. Ein bisschen improvisiert, mal gucken, wie es wird. Ja, wir sind hier dann 98. Web 2.0, was ist das? Im Moment halt ein großes Schlagwort. Letztes Jahr ging es los im Silicon Valley. Tobt der Bär im Moment gerade, ist halt eine Geschwindigkeit, die man nicht mehr mithalten kann. Jeden Tag kommen halt neue Startups mit irgendwelchen neuen Produkten auf den Markt. Das ist halt wirklich unglaublich. Eine kurze Retrospektive. Web 0, was war das? Wir hatten halt statische Seiten, reines HTML, Hypertext, die Ideen von Tim Berners-Lee. Web 1.0 dann. Dynamische Inhalte, dynamischer Content, der halt durch CGI, Common Gateway Interface generiert wurde, JavaScript für ein bisschen Verhalten im Browser, relativ krude, viele Probleme damit, halt zum Teil heute noch, wo wir halt Browser-Unterschiedlichkeiten und so weiter berücksichtigen müssen und so weiter, aber wir kriegen es halt in den Griff. Das Ganze war damals datenbankgetrieben, es ging halt los, dass man halt in eine Pubertätsphase kam, es gab viele Pickel, Bannerwerbung zum Beispiel, und E-Commerce ging halt los. Was wir dann gesehen haben, war halt die erste Spekulationsblase, die dann halt auch schnell platzte. Alles ist kaputt gegangen, ein paar sind übrig geblieben. Amazon, eBay, Google und Yahoo. Und das sind eigentlich auch die Vertreter, die halt heute halt dieses ganze Web 2.0 Phänomen irgendwo halt auch mitprägen. Also die Firmen, die halt Web 1.0 überlebt haben und die Nutzer begeistert haben und neue Geschäftsmodelle ausprobiert haben im Netz, weil darum ging es eigentlich, halt das neue Medium Internet zu entdecken und damit eben die Dinge zu tun, die man halt nur mit dem Internet machen kann, die man nicht mit dem Fernsehen machen kann, nicht mit dem Radio. Halt diese Dinge halt auszuprobieren, und das ist halt das, was wir halt eben jetzt sehen. Das Web ist wieder da, es passiert wieder ganz, ganz viel, es geht wieder was, es fließt halt richtig viel Geld. Einige Akquisitionen aus dem letzten Jahr, Skype, ein Riesendeal, von eBay gekauft für 2,6 Milliarden, mit Option auf 4,1 Milliarden. Damals hatten die 50 Millionen Nutzer. Heute sind es 100 Millionen, gerade vorletzte Woche, glaube ich, verkündet. Das Interessante an Skype ist der Netzwerkfaktor, den sie halt haben, in einem geschlossenen Netzwerk. Es ist natürlich so, dass ich halt, wenn ich umsonst telefonieren kann, Voice over IP, dass ich halt alle meine Freunde und Bekannten und meine Familie halt, dass ich denen allen Bescheid sage, dass die halt natürlich auch Skype installieren sollen auf ihrem Rechner, weil wir dann halt umsonst telefonieren können. Klar. Ist also virales Marketing von den Benutzern getrieben, und so funktionieren halt viele von diesen Ansätzen. Wobei das Bemerkenswerte halt ist, dass man bei Skype halt wirklich einen nativen Client auf seiner Kiste installieren muss. Das passiert eigentlich heutzutage nicht mehr so häufig. Die Leute installieren sich heutzutage nicht mehr halt immer jede neue Software halt sofort, wenn man vor allen Dingen unter Windows sich das Betriebssystem zermartert damit. aber gleichzeitig halt eben auch sich halt damit irgendwas ans Bein bindet. Man macht es halt einfach nicht mehr so viel. Leute weichen halt mehr und mehr aufs Netz auf. Und das sind halt eben jetzt so neue Web-Anwendungen, die halt durch Web 2.0 die Pilze aus dem Boden schießen. Eine weitere Akquisition, Flickr, der Foto-Online-Sharing-Dienst, wurde gekauft von Yahoo. Ich weiß die Zahl nicht genau, ich glaube, es gemunkelt werden 15 Millionen. Das war ein Schnäppchen. Delicious, Social Bookmarks, von Joshua Schachter programmiert, eigentlich als Hobbyprojekt, ist auch nur geschätzt über den Tisch gegangen für 30 Millionen. Facebook ging die letzten Wochen durch die Medien, ist eine Site, wo College-Studenten quasi ihre Jahresabschlussbücher online verwalten können. Das ist Social Networking, man dokumentiert, wie man kennt, kann sich austauschen, Community Building und so weiter. Riesig große Sache in Amerika, hier drüben kennt es keiner. Den wurden 750 Millionen geboten, haben sie abgelehnt, wollen 2 Milliarden haben. Das sind so die Zahlen, die halt im Moment kursieren. MySpace, auch ein interessanter Vertreter, eine riesig große Nutzerschaft. Die ganzen Kiddies in Amerika sind auf MySpace und den ganzen Tag online. Das Interessante an MySpace, wenn man sich das anguckt, denkt man, warum ist das erfolgreich? Das sieht halt komisch aus, man kann halt alles verjustieren und so weiter. Das Interessante ist halt, dass die Kiddies halt Identitätsfindung und so weiter, halt die Seiten halt anpassen können. Die können halt alles draufpacken. Die ursprüngliche Idee war halt, dass MySpace ein Portal ist, wo sich, oder eine Plattform, Portale sind durch, das war in den 90ern, eine Plattform, wo Bands sich vorstellen können. Und auf MySpace kann ich dann halt Musik auf meinen Seiten einbinden, damit halt eben sagen und dokumentieren, welche Musik ich mag, darüber finde ich halt andere Leute, Gleichgesinnte und so weiter. Man sagt halt eben, wen man kennt. Und einer von den Erfindern, der Tim oder ich glaube Tom heißt er, der ist halt durch das Social Networking Feature von MySpace mit allen anderen Leuten verbunden. Und mittlerweile gibt es in Amerika schon T-Shirts mit Tom's not my friend. Weil den kennt halt keiner. Den hat halt jeder in seiner Kontaktliste, aber eigentlich kennt den halt keiner. MySpace ist halt ein interessanter Fall, weil, um das mal darzustellen, die nehmen halt an einem Tag $750,000 an Werbeeinnahmen ein. Und das ist halt die Rate, die halt normalerweise nur das Fernsehen kriegt. Deswegen halt diese Summen, die halt für diese Plattform über den Tisch gehen, die sind halt in Relation dazu, zu dem, was halt da im Hintergrund passiert, eigentlich nicht so groß, wie es sich halt eigentlich anhört. Der nächste Kandidat, der vielleicht über den Tisch geht, ist YouTube, ein Videoportal, wo Leute ihre eigenen Videoaufnahmen, Amateuraufnahmen hochladen. Das Ganze wird dann halt in Flash-Video umgewandelt, ist im Moment gerade am totalem Abheben. Es gibt diese Alexa-Charts, wo man halt gucken kann, wie viel Traffic eine Seite geschätzt, allerdings nur wohl bekommt. Und diese Linie, die nimmt halt einen steilen Weg nach oben und wird bestimmt einer der nächsten Kandidaten sein, die halt über den Tisch geht. Mal gucken. Gut, Web 2.0 ist im Moment halt eine große Bewegung, ein Phänomen, was uns halt alle umtreibt. Mich begeistert das persönlich ziemlich, vor allen Dingen halt auch, weil die Kultur halt eine neue ist. Das ist so eine Kultur 2.0. Wir machen halt alles anders als damals. Die vielen Fehler, die wir halt in der ersten Blase gemacht haben, mit viel Geld, was ausgegeben wird für ein neues Unternehmen, da werden erstmal teure Büromöbel angeschafft und halt dieser riesige Überschwinger, was man sich halt geleistet hat, wird jetzt durch einen Unterschwinger eigentlich ausgeglichen. Und irgendwo in der Mitte werden wir wahrscheinlich uns dann in den nächsten Jahren halt einpendeln. Also die vielen Probleme und Fehler, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, die werden halt jetzt anders gemacht. Es ist eine neue Arbeitskultur, junge Startups sind wieder im Kommen, es gibt eine neue Gründerkultur und viele neue, coole Technologien. Und darüber möchte ich heute eigentlich hauptsächlich sprechen. Es gibt sehr viele gesellschaftliche Einflüsse, die Web 2.0 nehmen wird, aber da wir auch an der Technologiekonferenz sind, möchte ich hauptsächlich über diese Technologien sprechen. Deswegen ist das so ein bisschen Buzzword-Bingo heute. Habe ich auch angekündigt in dem Abstract. Ich werde einfach mal verschiedene Dinge einfach so durchrasseln. Ich werde nicht alle Dinge in der Tiefe berücksichtigen können. Einfach, ich möchte einen breiten Überblick geben über die Dinge, die halt gerade so passieren und die halt relevant sind, wenn man heutzutage Web-Anwendungen baut. Oder Plattformen, die halt von Communities, und das können halt ja natürlich halt auch in Unternehmen, die hinter der Firewall abgeschotteten Communities sein. Sprich mein Entwicklungsteam oder halt die Abteilung oder halt eben die ganze Firma, das Intranet. Da sind diese Dinge halt relevant. Eine Sicht, um das neue Web zu beschreiben, ist das Read- und Writable Web. Halt die Schreib-Lese-Richtung halt umzukehren. Wir haben halt lange halt nur konsumiert und jetzt generieren wir halt auch. Wir produzieren halt Content, viel davon ist halt eben von den Benutzern, User-Generated Content ist das Schlagwort dafür. Wir haben halt den Punkt, wo die Inhalte von irgendwelchen Firmen kamen, als es losging mit dem Internet, als der kommerzielle Beginn des Internets, wann war das, 1994, 95 so, da waren halt die Inhalte, die meisten waren halt von irgendwelchen wissenschaftlichen Institutionen und dann kam halt Sun und dann kam halt viele Firmen, die mit ihren Inhalten das Web füllten. Der Punkt, wo die Benutzer, also halt der kleine Mann, den Großteil des Internets füllt, den haben wir halt lange hinter uns. Viel mehr Inhalt kommt halt heutzutage von den Nutzern selbst. Das sieht man halt auf Blogs, halt die Online-Tagebücher, die halt viele Leute schreiben. Das Medium ist ja auch förmlich am Explodieren. Die Zahlen, es ist so, dass sich die Blogosphäre alle, ich glaube, 6 Monate verdoppelt. Das ist also eine Wachstumsrate, die werden wir natürlich nicht durchhalten. Aber jetzt kommt ja der ganze chinesische Markt nach und so weiter. Die ganzen Japaner fangen an zu schreiben und so weiter. In Europa ist es noch relativ zahm. Die Franzosen sind relativ wild, die Spanier, die Deutschen sind da halt ein bisschen zurückhaltend, kann man sagen. Liegt vielleicht an der Kultur, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir uns auch nichts zu sagen, keine Ahnung. Wikis sind halt ganz groß. Das erste Wiki von Ward Cunningham war ja, da wurde, glaube ich, 95 in Betrieb genommen worden. Ging halt damals um Design Pattern, später um Extreme Programming und allgemein halt Best Practices in der Softwareentwicklung. Wikis haben halt abgehoben, werden halt mittlerweile zur Wissensverbreitung in Unternehmen benutzt. Viele Softwareentwicklungsteams haben ihr persönliches Wiki, wo sie alles reinschreiben, was halt reinkommt, Iterationspläne, Tracking-Informationen, wie schnell sie wann entwickelt haben, To-Dos, irgendwelche gefundenen Tutorials im Web, alles wird in das Wiki reingestopft, weil ich halt eben auf jeder Seite einfach sagen kann, Edit Page, schreib meine Inhalte drauf, drück die Seite und das ist das editierbare Web, so sollte das Web sein. Podcasts, also die MP3-Inhalte, die man halt direkt aus dem Netz runterladen kann, abonnieren kann, direkt auf seinen iPod spielen kann und dann halt unterwegs konsumieren kann. Eine ganz neue Bewegung in Gang gesetzt, war ein Medium, was wir halt vorher nicht hatten, das ist was völlig Neues. Und auch da, die Wachstumsraten sind phänomenal, komme ich nachher nochmal ganz kurz darauf zurück. Videoblogs ebenfalls. Die Leute haben heutzutage alle, haben sie ihre Kameras dabei, man kann mittlerweile mit vielen Mobilfunktelefonen Videos aufnehmen. Mit jeder Digitalkamera, wenn es keine Spiegelreflex ist, kann ich halt Videos aufnehmen. Die Leute filmen ihr privates Leben und stellen die Dinge halt hinterher ins Netz, damit halt die Familie und teilweise halt die ganze Welt das sehen kann. Jeder kennt den Typen, der halt vor deinem Rechner da den Song nachjubelt. Videoblogs sind also halt eben Tagebücher, wo Leute ihr eigenes Leben im Videoformat dokumentieren. Ja, und das Leben im Netz ist halt neues. Die Leute sind halt sehr freizügig mit den Informationen, schreiben halt sehr viel, sehr persönliche Sachen. Das wurde neulich mal analysiert von, ich glaube, Holländer waren das. Die haben einfach mal so die Stimmung in der Blogosphäre aufgefangen, einfach mal die Texte, die geschrieben werden, nach so Meme, nach Keywörtern, nach Schlüsselwörtern durchsucht und konnten damit eben auch so einen emotionalen Seismographen malen, wie die Leute gerade so fühlen. Natürlich war das halt, als da die Tsunami-Welle halt da losrollte, da war halt tagelang halt natürlich halt absoluter Sturm im Netz und ist halt interessant. Die Leute sind halt eben sehr freizügig mit Informationen und leben sich halt eben im Netz aus. Das Ganze hat dann den Begriff Partizipationszeitalter, das heißt, wir haben halt alle die Möglichkeit halt eben am großen Teil zu haben. Wir sind halt alle Teil des Ganzen und man kann halt zu einer kleinen Celebrity im Internet werden. Es gibt da diese T-Shirts, wo halt Blogger rumlaufen mit I was once Internet famous. Die Nutzer sind nicht mehr reine Konsumenten, die sind halt Produzenten mittlerweile. Jeder kann das machen, wer möchte. Nicht jeder möchte das machen, ganz klar, aber es gibt halt viele, die halt mehr und mehr entdecken, welche Freiheit die damit haben und welchen Nutzen die damit halt auch haben. Und der Untertitel von meinem Talk war dann halt auch, das Web sind wir, weil wir machen halt das Netz. Das, was wir schreiben, das Gesicht, was wir dem Netz geben, das ist halt das, was man nach draußen sieht. Eine andere Sicht ist, oder eine andere Beschreibung für das, was wir gerade sehen, ist eben das Social Web. Es menschelt ziemlich stark und dadurch entsteht halt ein bestimmtes Verhalten, ein neuer Kodex. Die Leute, die im Netz mittlerweile unterwegs sind, sind nicht mehr die Geeks wie vor 10 Jahren. Das sind halt die Leute, die bei Karstadt sich den Rechner gekauft haben und ihn ans Netz gekriegt haben und jetzt eigentlich all das, was wir halt als Netzkultur mitgeprägt haben, gar nicht kennen. Das kennen die alles gar nicht, die guten Verhaltensweisen, sondern die bringen halt die Verhaltensweisen aus dem wirklichen Leben mit und übertragen die halt ins Netz. Und es sieht halt alles ein bisschen anders aus. Worum es halt dann geht, ist halt Reputation. Leute bauen sich im Netz einen Ruf auf, der sich dann halt, wenn sie es gut machen, ins wirkliche Leben überträgt. Wenn ich halt einen guten Blog schreibe, dann halten mich alle Leute für den Experten auf dem Gebiet oder finden mich einfach unterhaltsam oder dergleichen. Es gibt auch Leute, die natürlich halt dann irgendwo auf dem Netz angefangen haben, Gitarre zu spielen und dann ein paar Wochen später den Plattenvertrag hatten. Oder einer hat so einen Remix gemacht von einem Video und hat dann hinterher einen Auftrag bekommen, von einer Filmgesellschaft einen Film zu drehen oder umzuschneiden. Ist halt sehr nett. Kann sich halt eben fortpflanzen im Netz, geht rasend schnell. Authentizität ist ein schweres Wort. Geht halt darum, dass die Leute ihr wahres Gesicht im Netz zeigen, nichts Verdecktes. Keine Schminke. Leute sind halt grundehrlich und das ist halt gut. Und dadurch entsteht halt eine neue und sympathische Verbindung zwischen den Leuten. Und es ist halt sehr sympathisch, was man halt im Netz sieht. Und dadurch bildet sich halt Vertrauen. Weil wir halt nicht mit irgendwelchen Leuten zu tun haben, die wie ich jetzt hier 2 Meter über der Bühne stehen, ein bisschen abgehoben. Es wird lieber da unten irgendwo sein, aber dafür ist der Raum zu groß. Es bildet sich halt Vertrauen, weil die Leute, ich kann sie anfassen, ich kann mit den Leuten in Kontakt kommen, ich kann auf ihren Blogs Kommentare hinterlassen, ich kriege darauf Feedback und so weiter. Ich habe halt viele Möglichkeiten, halt eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen. Und der dritte Gesichtspunkt für all das, was passiert, ist das Live-Web. Es wird halt immer schneller. Dadurch, dass wir halt mittlerweile Breitbandverbindungen haben, Wi-Fi an vielen Stellen. In New York ist es mittlerweile so, dass ich an jeder roten Ampel, wenn ich im Taxi sitze, halt Internetzugang habe. Ich muss halt nur lange genug im Taxi sitzen bleiben. Es ist noch eine Frage der Zeit, bis wir das bei uns auch so haben. Wir sind halt mobil unterwegs. Wir können halt mit den diversen Diensten, mit unseren Telefonen, über unsere Telefone direkt online gehen und von unterwegs Fotos machen und diese sofort ins Internet hochladen. Bald kommt das erste Telefon raus, in dem sofort ein Flickr-Interface ist. Jedes Foto, was ich gemacht habe, kann ich direkt auf Flickr hochladen. Es gibt jetzt bald Flashkarten für digitale Kameras, die direkt Wi-Fi mit eingebaut haben, damit ich die Bilder nicht mehr erstmal auf meinen Rechner und dann hochladen muss, sondern direkt halt hochladen kann. Es geht halt ab. Always Online ist dann halt eben einfach dieses Prinzip, dass wir eigentlich fast gar nicht mehr offline sind. Deswegen ist es eigentlich unrelevant, ob wir noch irgendwelche Desktop-Anwendungen benutzen. Viele Leute sind ausgewichen auf Web-Clients für ihre E-Mail, weil ich kann halt E-Mail sowieso nur beantworten, wenn ich online bin. Offline kann ich vielleicht einen Draft schreiben und den halt hinterher, wenn ich dann wieder online bin, kann ich ihn abschicken. Ja, das ist vielleicht für denjenigen, der halt viel fliegt oder so, solange wir halt im Flugzeug noch keinen Internetzugang haben, ist das vielleicht relevant, aber wir sind eigentlich immer online, es sei denn, wir sind halt überlastet. Ich habe jetzt eben versucht, hier noch irgendwelche Sachen runterzuladen und bin nicht ins Netz gekommen, aber in der Regel sind wir halt online und zwar immer. Das ermöglicht einen neuen digitalen Lifestyle. Wir haben halt eben sehr viele Gadgets, die wir dauernd mit uns rumtragen. Jeder hat das Telefon dabei mittlerweile. Das 100 Jahre lang oder ein paar hundert Jahre lang haben wir halt 2 Dinge mit uns rumgetragen. Das war der Schlüsselbund und das Portemonnaie. Und in den letzten Jahren ist als dritter neuer Gegenstand das Telefon hinzugekommen. Hat jeder dabei mittlerweile. Der digitale Music Player, iPod oder was auch immer man da favorisiert, haben auch alle Leute dabei. Es gibt auf Flickr gibt es einen Tag, What's in your bag oder so heißt das, glaube ich, wo Leute ihre Taschen ausgekippt haben, um mal zu zeigen, was sie alles mit sich rumtragen. Das ist enorm, was Leute halt alles mit sich rumtragen für eben diesen Geek-Lifestyle. neue Web-Applikationen, die alles das ablösen können, rein theoretisch, was wir halt mittlerweile oder was wir noch auf unseren Rechnern installiert haben. Es gibt mittlerweile eben, was dieses ganze Web 2.0-Thema angeht, es gibt mittlerweile Office-Teile. Es ist noch nicht alles voll funktional. Es gibt mittlerweile Excel, Word, PowerPoint. Diese Dinge gibt es halt alle als Web-Applikation. Ich muss halt nichts mehr installieren. Ich brauche kein Java, ich brauche halt nichts. Ich brauche nur meinen Browser. Und die Sachen laufen direkt im Browser. Bin natürlich dann davon abhängig, dass ich halt online bin, weil wenn die Verbindung gekappt ist, kann ich halt nicht mehr auf meine Dokumente zugreifen, ich kann bin halt abgeschnitten. Applikationen und neue Services, und das sind die beiden Grundpfeiler, die wir im Moment jetzt entstehen sehen im Netz, sodass das Web zu der neuen Plattform wird oder vielleicht zu der entscheidenden Plattform. Tim O'Reilly hat dazu einen sehr netten Artikel geschrieben, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, den findet man direkt, wenn man nach Web 2.0 googelt, glaube ich, ist der erste Hit. Ist halt mächtig referenziert. Und seine Sicht darauf ist, dass wir halt eben mittlerweile sehr mächtige Browser haben. Die meisten Leute benutzen Firefox, der halt extrem offen ist, auch für Erweiterungen. Extrem mächtige Browser. Und unser Betriebssystem, ob ich jetzt hier einen Mac habe oder nicht, wird halt immer unwichtiger, weil die Betriebssysteme sind halt nur noch die Umgebung für einen guten Browser. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ein bisschen polarisieren, aber das ist das, wo das halt in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein bisschen stärker hinlaufen wird. Gut. Web 2.0, für mich ist das eigentlich ein Major Bugfix. Die Versionsnummer 2.0 ist eigentlich für mich das Zeichen, wir haben halt die Probleme, die wir halt in 1.0 haben, die haben wir halt mittlerweile im Griff. Das ist alles ein bisschen besser geworden. Und das möchte ich halt darstellen. Ich habe eben halt mir Schlüsseltechnologien rausgesucht. Vielleicht am Ende mache ich nochmal ganz kurz einen Rückblick, was jetzt die Bugfixes waren. Muss mal gucken, ob die Zeit reicht. Ich weiß gar nicht, jetzt kein Gefühl dafür, wie schnell ich mit den Folien durchkomme. Die Vision von Tim Berners-Lee wird halt langsam Wahrheit. Das Web wird halt so, wie es halt eigentlich sein sollte. Halt Schreib-Lese-Richtung umgekehrt, live, alles Echtzeit und eben die Leute toben sich im Netz aus, nutzen das Potenzial. Das Web wird erwachsen. Ja, also zusammenfassend eben Read-Write-Web, Social-Web, Live-Web. Live-Web sind halt zum einen die Blogs, die im Moment das Gesicht des Netzes relativ stark prägen. Weblogs, wo jeder halt mit einem Knopfdruck halt neue Inhalte publizieren kann. Es ist sehr einfach geworden, man braucht kein Content-Management-System mehr. Es ist super, super einfach. Die Daten, die halt dort entstehen, entstehen rasend schnell. Man muss halt ganz schnell darauf reagieren können. Echtzeit ist gefragt. Crawler, wie der Bot von Google, kommen eigentlich gar nicht mehr hinterher, weil die sind halt immer 2 Tage zu spät. Und bis sie es in dem Index haben, sind 2 Tage vergangen. Deswegen, das neue Paradigma sind Ping-Server. Server, die halt angepingt werden, wenn auf meiner Webseite sich was geändert hat, wird ein Ping-Server alarmiert. Hier, ich habe was Neues, komm die Information abholen, indiziere sie. Dave Weiner hat so einen Ping-Server gehabt und hat den für viele Millionen verkauft. Eine andere Technologie sind Trackbacks. Das sind eigentlich Rückwärtslinks. Das heißt, wenn ich auf die Site eines anderen einen Link setze, dann informiert meine Software, die Software des Kollegen davon, dass ich einen Link auf seine Seite gesetzt habe. Und dann entsteht auf seiner Seite ein Rückwärtslink über diesen Trackback. Das sind 20, 30 Bytes, glaube ich, die halt da geschickt werden. Entsteht halt ein Rückwärtslink, sodass man halt eben sieht, wer verlinkt mich. Sodass halt Informationen im Kontext stehen und Informationen im Kontext wird zu wissen. Trackbacks und die neue Herausforderung ist halt Live-Suche, Live-Search. Der Marktführer, wenn auch sie halt ein paar technische Probleme haben ab und zu, ist manchmal nicht ganz performant, ist Technorati. Leute, die halt beobachten wollen, was im Netz passiert zu irgendwelchen neuen Schlagworten oder allgemein, was Leute auf ihrem Blog schreiben oder was Leute über meine Firma schreiben, also die Blogosphere Relations, das neue PR. Der benutzt Technorati. Ich kann halt auf dem Laufenden bleiben, um zu gucken, was wird über Audi geschrieben oder was wird halt gerade über die kontroverse Geschichte halt irgendwie, die Kampagne Wir sind Deutschland wurde halt riesig groß diskutiert in der deutschen Blogosphäre. Man sieht dann halt hier unten Top Searches, welche Begriffe halt in letzter Zeit angefragt wurden. Und wenn ich halt einen neuen Blog-Eintrag geschrieben habe, ich glaube, es dauert 6 Minuten, sagt Technorat, und dann ist er halt in dem Index. Das heißt, man kann dann sofort sehen, was haben andere Leute geschrieben und kann darauf wiederum Antworten schreiben. Das Ganze hat natürlich dann eben, ne, Netzwerkfaktor und selbstverstärkendes Prinzip, hat dann zur Folge, dass das alles sehr, 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 sehr schnell geht. Deswegen die Live-Search, je besser die Technologie wird, desto größer werden die Anforderungen werden. Ein anderer Dienst, PubSub, wo ich dann, bei Technorate geht es auch, aber wo ich halt sehr einfach bestimmte Schlagworte abonnieren kann. Das heißt, der Dienst alarmiert mich, informiert mich, kann einen Alert schicken, wenn es neue Inhalte gibt zu irgendeinem Schlagwort. Eine andere Blog-Search-Engine ist IceRocket, Feedster, und Google hat auch ein Produkt am Markt. Ist relativ spät gekommen, ist auch nicht das beste Produkt, aber es ist halt relevant. Und ja, die nächste Version von Microsoft Windows wird halt auch live sein. Da werden halt viele Informationen drin sein. Eine Geschichte zu dem Live. Letztes Jahr, ich will dieses Jahr wiederfahren, war ich auf der Reboot-Konferenz in Kopenhagen. Das ist so ein bisschen die Konferenz für kleinen Bloggersdorf. Da gehen halt alle Blogger hin. Ist eigentlich eine Konferenz über neue Medien. Das Interessante war halt, wie diese neuen Medien genutzt wurden auf der Konferenz, von den Leuten und eben auf der Konferenz selbst. Zum Beispiel war es so, dass bei allen Vorträgen hier hinten auf der Leinwand ein IRC-Backchannel lief, wo Leute sich halt im Publikum, alle Leute hatten Wi-Fi, ihre Kisten auf dem Schoß und haben sich halt über den unterhalten, der hier vorne rumkaspert. Und konnten sich halt hier eben halt, alle Leute, die nicht online waren, konnten halt lesen, was hier die Leute schreiben. Und der Typ, der vorne stand, hat sich immer umgedreht und dann eben, ne, wie man, kann man sich vorstellen. Sehr interessant, die Leute haben dann halt eben diese Sachen halt genommen und hinterher auf dem Wiki, auf dem Konferenz-Wiki archiviert. Haben mit SubEtherEdit, das ist ein kollaborativer Editor für den Macintosh, glaube ich, gibt es nicht für Windows, bin mir nicht ganz sicher, wo man halt wirklich kollaborativ in einem Dokument schreiben kann. Hat ein Dokument, jeder, der sich einloggt, hat eine bestimmte Farbe und jeder kann halt das Dokument weiterpflegen. Leute haben halt, während jemand vorne spricht, ein Transkript von der Session gemacht, und zwar kollaborativ, weil halt keiner von denen Steno kann, waren sie halt kollaborativ alle zusammen schnell genug, um eine ganze Session mitzutippen. Auch das ist später auf das Wiki gelandet. Leute haben halt Fotos gemacht und die sofort auf Flickr hochgeladen. Die Leute haben halt, wenn irgendjemand irgendeinen Link genannt hat, das Ding halt sofort auf Delicious gebookmarkt mit dem Tag Reboot 7 war das, glaube ich. Sodass man halt mit dem Tag Reboot 7 finden konnte, was hat jemand auf der Konferenz an neuen interessanten Links oder sowas gestreut, Delicious. Leute haben halt auch direkt live geblockt. Das heißt, während hier vorne irgendjemand was erzählt, haben die Leute gleich halt, wenn ich irgendwas Provokantes sage, hat halt jemand gleich gesagt, oh, der Frank hat irgendeinen Blödsinn gesagt, stimmt der überhaupt gar nicht, weil bla bla bla. Also mich halt gleich entlarvt. Und alle Leute auf der Konferenz, paar Meter weiter, wussten sofort, dass ich gerade Müll erzählt habe. Halt super nett. Das Ganze halt über Technorati. Leute haben halt ihre iPods dabei gehabt, mit einem iTalk-Interface die Session mitgeschnitten. Mache ich jetzt hier mit meinem eigenen Mikrofon. Aber und das halt nach der Session halt sofort als Podcast halt ins Netz hochgeladen. Leute haben halt Videomitschnitte gemacht. Es war halt eine unglaubliche Präsenz, die man halt hatte. Und es war einfach cool. Einfach mal so, um zu zeigen, was halt eben möglich ist. Es ist halt alles sehr geeky, sehr nerdy, klar. Aber es hat halt Potenzial. Und das Potenzial ist halt, nochmal zurück, die Präsenz ist halt einfach, ich kann halt, obwohl ich nicht in Kopenhagen bin, aus Hamburg die Konferenz in Kopenhagen mitverfolgen, indem ich halt Technorati, Flickr, Delicious und so weiter benutze, das Projekt-Wiki, das Konferenz-Wiki beobachte, und ich kann halt in Hamburg sitzen und kann die Konferenz, die in Kopenhagen stattfindet, aus der Ferne miterleben. Das ist Wahnsinn halt, diese Präsenz, die man halt auf einmal hat. Gut, zu den Kerntechnologien. Eine Kerntechnologie ist RSS, ist eigentlich das neue IP, ist halt ein Transportmedium für Mikro-Content, kleine Stüpselchen auf Webseiten, steht für Really Simple Syndication, ist eine Möglichkeit, halt eben statt, an dass ich halt eine Website halt mehrmals am Tag oder wöchentlich oder sowas absurfe, um zu gucken, ob irgendwelche neuen Inhalte draufstehen, dass ich halt alarmiert werde, dass es was Neues gibt. Eine Möglichkeit halt eben, das zu syndizieren und weiter zu verteilen, in kleinen Schnipselchen, nicht in ganzen Webseiten, sondern in kleinen Schnipselchen. Kam eigentlich durch die Blogs, weil jeder Blog chronologischer Eintrag eine Möglichkeit bietet, diesen Mikro-Content eben weiter zu verteilen und nicht ganze Seiten halt auszutauschen. Es geht um den atomaren Mikro-Content. Ich kann halt diese Inhalte abonnieren, so ein RSS-Feed abonnieren. Das sind in der Regel Newsfeeds. Ich kann das aber auch für irgendwelche anderen Dinge benutzen, um einfach so Daten zu verschieben. zwischen verschiedenen Systemen. Das Icon, was wir dann halt alle auf den Anwendungen kennen, ist halt, das ist jetzt die neue Initiative, das ist dieses Feed-Icon. Wenn ich da draufklicke, macht mein Browser meistens Blödsinn, da wird halt irgendein XML-Zeugs angezeigt. Das ist noch nicht so richtig benutzerfreundlich und daran wird gearbeitet. Aber es ist halt eben ein XML-Datenstrom, der da kommt, der halt aus einem Kanal besteht und der dann halt mehrere News-Items enthält, wo ich dann halt eben einzelne, zum Beispiel Artikel oder sowas lesen kann. Spiegel Online publiziert zum Beispiel halt alle seine Inhalte über einen RSS-Feed. Auch ist dort eigentlich nicht brauchbar, weil die schreiben so viel, dass sich da halt innerhalb von einer Stunde 30, 40 neue Einträge ergeben. Aber wenn ich halt einen Blog beobachten möchte oder was irgendeine Firma oder sowas an neuen Inhalten gibt, dann gibt mir halt der Feed halt viel Möglichkeit, die Dinge halt zu beobachten aus der Ferne und ich muss halt nicht auf die Seite gehen, um rauszufinden, ob sich irgendwas Neues ergeben hat. Um halt diese Inhalte dann zusammenzubündeln wieder, braucht es eine andere Software. Das ist dann ein RSS-Client, ein Reader, oft auch Aggregator genannt, wo ich halt alle diese ganzen Feeds zusammenfügen kann. Und eine coole Sache dabei ist halt, dass ich auch binäre Attachments dran haben kann, das sind Enclosures. Die werden halt zum Beispiel benutzt, um MP3-Dateien oder kleine Filmchen halt direkt mit zu verteilen. Ich kann halt dann einen Podcast abonnieren und sobald jemand ein neues MP3 publiziert hat, wird es automatisch von dem Client auf meine Platte geladen und idealerweise auch das nächste Mal, wenn ich meinen iPod synchronisiere, direkt auf meinen iPod gespielt. Wenn ich morgens joggen gehe oder in die Bahn einsteige zur Arbeit, kann ich halt auf dem Weg halt schon die neuen Inhalte hören, die irgendjemand nachts ins Netz hochgeladen hat. Podcasts, genau. Videopodcasts eben genauso. Gleiche Technologie, wird halt dafür benutzt. Mittlerweile auch Fotocasts. Ich weiß ja nicht, ob das so viele Plattformen machen. Das iPhoto, was auf dem Apple dabei ist, hat die Möglichkeit, dass ich halt Leuten eben einen persönlichen RSS-Feed geben kann für meine persönlichen Bilder. Ich kann also ein Fotoalbum freigeben meiner Familie, sodass wenn ich halt immer, wenn ich ein neues Foto in dieses Fotoalbum reinschiebe, meine Familie halt eben sehen kann, meine Freunde sehen kann, können, welche neuen Fotos ich gemacht habe. Das ist sehr cool. Bei Flickr gibt sowas auch, aber halt eben auf eine andere Art und Weise. Fotocasts, das ist halt eben auch eine gute Möglichkeit, einen allgemeinen Update-Mechanismus zu implementieren. Also wenn ich halt Daten verschieben muss. Ich könnte sogar so einen Version-Tracker machen, dass immer wenn ich halt eine neue Software-Version installieren könnte, kann sie automatisch direkt runtergeladen werden über so ein RSS-Feed. Ist alles möglich. Bidirektional, eine neue Technologie, die von Microsoft kommt, SSI, weiß gerade nicht, wofür das eigentlich noch steht, habe ich gerade vergessen. Sehr interessant, um halt, wenn ich halt einen Feed abonniere, zum Beispiel einen Kalender von jemandem, dass ich halt auch rückwärts auf diesen Kalender schreiben kann. Also, dass ich quasi meine Wunschtermine in seinem Kalender eintragen kann. Dafür ist SSI da und das wird halt eine Schlüsseltechnologie von der neuen Live-Technologie von Microsoft werden. Atom ist eine Konkurrenz dazu, wird sich, ja, ist Design by Committee, ist ein bisschen komplexer, ist der cleane Ansatz, aber RSS hat sich aufgrund der Einfachheit und so weiter einfach schon etabliert. Ich glaube, dass das nicht mehr einzuholen ist, aber es ist interessant, darüber zu wissen. Gut, die Möglichkeit, die wir halt mit diesen Protokollen halt haben, RSS, Atom und so weiter, ist halt, Daten zu öffnen. Das ist ein Prinzip des neuen Webs, Daten zu öffnen, also freie Daten, frei wie in Freedom, not in Beer. Dazu zählt auch die Initiative der Creative Commons. Creative Commons, dieses Symbol, halt auf dem Web, some rights reserved, also kein Copyright. Man muss halt, wenn man halt irgendwelche Sachen zitiert, die Dinge halt eben nennen, wem sie halt wirklich gehört, dass man halt darauf kreative Arbeit aufbauen kann. Wikipedia basiert da drauf. Man sieht das halt auch bei DRMs. Dagegen weigern Leute sich halt Musik, Video und Bücher. Es muss halt frei sein, die Daten müssen frei sein, keine geschlossenen Gärten. Keine Datensilos, deswegen, weil meine Daten sind halt langlebiger als die Anwendungen, die da drauf laufen. Deswegen, was halt diese neuen Plattformen halt alle anbieten, sind offene APIs und Web-Services, die ich halt benutzen kann. Amazon war einer der ersten, eBay hat das, Flickr hat das, Delicious hat das, Backpack, eine Personal Info Management Site auch. Es ist ein virales Element. Gratis-Werbung, weil wenn ich halt Leuten ermögliche, halt mit meiner Plattform, mit den Daten in meiner Plattform zu spielen, dann machen die damit halt interessante Sachen. Und das ist halt Gratis-Werbung, wenn die darüber schreiben und eben gute Sachen machen. Ich habe halt damit ein Branding, ich kann halt meine Marke halt bekannter machen. Und wenn ich das nicht tue, die Leute machen es sowieso. Per Screenscraping einfach HTML absaugen, parsen und die Inhalte rausklauen. Deswegen, APIs sind halt eben die neue Möglichkeit, eben diese Daten zu öffnen. Wenn man es nicht macht, gibt die Möglichkeit mit GreaseMonkey halt, ist ein Plugin für Firefox, Seiten im Browser direkt durch JavaScript zu ändern. Leute haben halt zum Beispiel die Amazon-Seiten so umgeschrieben, dass sie halt Buchpreise auch noch von anderen Sites reinholen. Ich gehe auf eine Site und die saugen halt die Daten mit drauf und ich ändere die Seite eines Herstellers mit GreaseMonkey ganz einfach. Deswegen, wer es halt nicht offenlegt, wird halt irgendwie dann irgendwie getrickst. Offene Protokolle sind halt wichtig. RSS ist halt eins, Really Simple Stealing, ja, RSS. Web Services in jeglicher Art und eigentlich populärer im Moment sind sogenannte REST-Architekturen, steht für Representational State Transfer. Ist halt eigentlich die Art und Weise, wie das Web funktioniert. HTTP1 basiert auf diesem REST-Standard. Und die Architektur des Netzes sind halt Small Pieces loosely joined, dass ich halt Sachen in interessanten neuen und nicht intendierten Richtungen halt zusammenstöpseln kann. Ganz neu, also innovative neue Sachen machen kann. Prinzip ist, die Daten müssen maschinenlesbar sein. Möglichkeiten dafür sind Tags, Mikroformate, komme ich gleich noch drauf, Metadaten jeglicher Art. Und damit halt eine Hackability zu erlauben, dass man sich irgendwo einhängen kann, Sachen zu remixen, zu verändern. Wichtiges Prinzip vom Web war dieser View Source Button, dass man halt jede Seite angucken kann, um zu schauen, wie hat er das gemacht und daraus lernen kann, Ideen zu klauen, zu übernehmen und so weiter. Das war ein wichtiges Prinzip, das halt dazu geführt hat, dass Leute halt kreativ werden. Und sehr kreativ im Moment, gerade Mashups, fing halt an durch Google Maps, ist halt die Mutter aller Mashups. Hier ein Mashup zwischen Craigslist und Google Maps, wo ich halt direkt auf der Karte sehen kann, welche Apartments in der Nähe, wo ich halt gerade bin, vermietet werden sollen. Man kann halt eben sehr interaktiv halt mit der Map umgehen und so weiter. Sehr interessant. Ein anderer hier, auch im Moment, es gibt halt sehr viele in Amerika, relativ wenige in Europa. Hier in New York die Videoüberwachungskameras in der Stadt. Ich kann halt auf, es sind halt ein paar auf der Karte drauf, kann halt auf jede Videoüberwachungskamera draufklicken und kann die letzten Bilder sehen, die dort aufgenommen wurden. Super cool. Geotagging, die Leute taggen den Planeten und schreiben halt, wo sie die Fotos aufgenommen haben, zum Beispiel hier beim Mapper. Die Road 66, ein paar Bilder. Also hier den Planeten, habe ich schon gesagt. Man kann dann halt hier eben Bilder mit den Geodaten, Breiten, Längengrad annotieren und damit hinterher eben rausfinden, wo die Fotos aufgenommen wurden, dass man seine Reiseroute dokumentieren kann und, und. Also eine neue Location Awareness. Zum Beispiel hier Places, ein Startup aus Deutschland, das glaube ich international bekannter ist als in Deutschland, dokumentiert, wo ich gerade bin. Hier zum Beispiel sieht man Dr. Motte, einigen bekannt als Gründer der Love Parade, ist halt gerade gewesen, das war vor ein paar Tagen, in der Berlin Aloha Suite. Geht halt im Moment im Web darum, halt bestimmte Stammdaten irgendwo in Besitz zu bekommen. Also die Kartendaten bei Google Maps, Bilder bei Flickr und so weiter. Und ein sehr wichtiges Datenformat sind halt Veranstaltungsdaten, Events. Gibt das zum Beispiel Eventful, sehr interessant. World Jump Day zum Beispiel habe ich hier rausgefunden, soll stattfinden am 20.06. Es geht darum, dass halt, wenn 200 Millionen Leute zur gleichen Sekunde hochspringen, können wir die Erde aus unserem Orbit schießen, weil wir dann halt Momentum erzeugen, was die Erde halt aus dem Gleichgewicht bringt und dann fliegen wir entweder zur Sonne oder von der Sonne weg. Sehr interessanter Tag, sollten wir alle tun. Sehr interessant bei Eventful, man kann sich auch Sachen wünschen, so eine Reunion der Beatles zum Beispiel, und die Leute versuchen das dann halt wirklich in die Tat umzusetzen. Sehr klasse. Auch lustig, Podboard ist ein Mashup, wo MP3-Dateien für Konzertveranstaltungen halt direkt in einen Feed gebündelt werden, sodass ich halt für alle Bands, die halt im nächsten Monat in meine Stadt kommen, direkt MP3s runterladen kann und anhören kann. Sehr klasse, gute Idee. Pandora ist ein sehr netter Dienst, wo ich Musik hören kann. Flash-basiert, die haben das Music Genome Projekt, wo sie halt jedes Musikstück durch Musikexperten mit, ich glaube, 300 oder 400 Eigenschaften beschreiben lassen. Wie wird die Gitarre gespielt? Wie singt der Typ? Und darüber halt Ähnlichkeiten zwischen Musikstücken herstellen kann. Ich kann dann halt meinen eigenen Musiksender starten, kann sagen, fang mal an mit David Bowie, dann fängt das Ding halt an, David Bowie zu spielen. Dann sage ich halt bei jedem Stück, ob es mir gefällt oder nicht, und irgendwann fängt er halt an zu variieren, halt ein bisschen was zu spielen, was so ähnlich ist, aufgrund von dem Musikgenom. kann den Musiksender mischen mit Kate Bush oder sowas zum Beispiel. Und dann fängt er halt an, Musik zu spielen, die irgendwo liegt zwischen David Bowie und Kate Bush. Ich kann auch Frank Sinatra reinmixen, was ich will. Sehr interessant. Eine andere Sache, Last.fm, wo ich halt dokumentiere, was mein Musikgeschmack ist und die Software mir halt sagt, was sind halt andere Musiksachen, die mir halt gefallen könnten. Sehr interessant. Also das Prinzip von Amazon, Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft. Und ein Mashup zwischen den beiden ist Reality, ganz interessant. Sehr lustig, sehr interessant. Programmable Web ist eine Website, die eine große Matrix zeigt, wie verschiedene Dienste miteinander kombiniert werden. Die größten und interessantesten sind im Moment halt Google Maps und Flickr, weil die halt beide halt sehr interessante und sichtbare Sachen zeigen. Es gibt aber dermaßen viel mittlerweile, ist es halt nicht mehr überschaubar. Deswegen habe ich halt nur so ein paar Beispiele gezeigt. Mikroformate hatte ich erwähnt als Datenaustauschformat. Das sind halt mini kleine Formate direkt im HTML, die halt semantische Informationen anbieten. Gibt halt ein RHEL-Tag, mit dem ich halt direkt Tag-Informationen, worauf ich auch noch komme, in den HTML-Seiten darstellen kann. Ein No-Follow-Attribut, wo ich sagen kann, normalerweise ist jeder Link für Google eine Empfehlung. Wenn ich halt auf jemanden verweise, dann heißt das, ich schätze den, das ist eine Empfehlung, geh mal dahin, guck dir das an, was der Typ schreibt. Und No-Follow kann ich halt setzen, um mit jemandem zu widersprechen, dass ich sage, der Artikel hat mir überhaupt gar nicht gefallen oder sowas. Das ist vor allen Dingen halt praktisch gewesen, um Kommentarspam in den Blogs zu eliminieren, weil darüber halt ansonsten Leute halt ihren PageRank verbessern können, nur weil sie da halt für Viagra oder irgendwas Werbung machen. Friend of a Friend ist die Möglichkeit halt, was man bei vielen Blogs sieht, in der rechts, in der Leiste ist die Blogwall, wo Leute sagen, wen lese ich alles? Friend of a Friend ist ein Mikroformat, was dokumentiert, wen kenne ich, mein soziales Netzwerk. Mikroformate werden als Class-Attribute direkt im Markup angegeben. Also das, was, wenn ich halt eine Adresse habe, die H-Card, repräsentativ für die V-Card, sage ich halt durch CSS-Styling, das ist eine Adresse und das ist die Straße, das ist die Postleitzahl, das ist der Wohnort und so weiter. Sehr interessant, das gibt es halt auch für Kalender, Eventdaten, für Reviews. Viele Leute schreiben Reviews im Netz, ich mache eine Plattenbesprechung oder irgendwas, gibt ganz, ganz viele. Und verwandt damit ist das Structured Blogging, wo Leute halt auch Schablonen anbieten für, ist gerade im Kommen, so ein bisschen, die beiden laufen auch zusammen, Schablonen anbieten, um damit halt Schallplattenbesprechungen und so weiter halt eben immer gleich aussehen, weil ich damit halt eben Format bringe, was ich halt hinterher durch Bots und so weiter gut aggregieren, absaugen und neu kombinieren kann. So, eine andere interessante Geschichte sind Folksonomies. Folksonomies ist halt Neologismus für Volks, Leute und Taxonomien, also Klassifizierung. Wird dann auch Taxonomies manchmal genannt. Das geht halt darum, dass ich halt Schlagworte vergebe, anstatt halt Sachen in Hierarchien einzuordnen. Weil das Yahoo Directory hat das mal versucht, alle Webseiten der Welt zu klassifizieren und es ist halt fehlgeschlagen. Geht nicht, weil Leute halt unterschiedliche Schubladen für verschiedene Sachen brauchen und da anders drauf zugreifen, deswegen, das ist vorbei. Verschlagwortung ist sehr persönlich, sind keine wirklichen Metadaten, es sind persönliche Metadaten, um halt Sachen wiederzufinden, anhand von Dingen, an die ich mich halt erinnere. Und das wird mittlerweile überall benutzt im Web, wirklich überall. Tags sind halt eben diese Schlagworte, ich vergebe Tags, eben halt kurze, prägnante Worte. Der erste, der es halt gemacht hat, war Delicious. Eben dieser Bookmarking-Dienst von Joshua Schachter, der hat halt am Anfang, wenn er Bookmarks in einem, am Anfang hatte er ein persönliches flaches File, wo er seine Bookmarks reingeschrieben hat, wo er immer noch dahinter geschrieben hat, was diese Website eigentlich war. Und die Wörter, die er vergeben hat, wurden halt immer kürzer, hat er mit der Zeit festgestellt. Und das waren für ihn halt irgendwann diese Tags. Und dann hat er halt irgendwann dafür eine Website gebaut. Und das Prinzip ist halt hier, dass Leute halt ihre eigenen Bedürfnisse stillen, hat eine Website dafür gebaut, also ihre eigenen, da wo es kratzt, wo es juckt, halt eben selbst kratzen. Das ist ein gängiges Muster bei den Sachen, die wir halt jetzt im Web sehen. Das ist, Delicious ist ein Social Bookmarking Service, wo ich halt eben im Web dokumentiere, welche Webseiten ich gut fand, damit ich halt von allen Rechnern, die ich halt habe, darauf zugreifen kann. Das Interessante ist halt nicht nur die Tags selbst, sondern die Beziehungen, die zwischen den Tags entstehen. Ich kann halt eine zeitliche Geschichte aufbauen, dass ich sage, okay, jetzt irgendwie in den nächsten Monaten werden wir sehr viel mit der Fußball-Weltmeisterschaft sehen, was getaggt wird, und es ist halt so, dass sich halt da so zeitliche Sachen ergeben oder irgendwelche anderen Beziehungen. Es ist halt super interessant, eben einfach, kann halt darüber rausfinden, welche Sachen ähnlich sind und so weiter. Ist super interessant, sind wertvolle Metadaten. Da gehe ich mal drüber weg, das ist nicht so wichtig. Flickr macht das auch, hat das übernommen von Delicious. war natürlich dort wichtig, weil wenn ich halt ein Foto beschreibe oder wenn ich ein Foto wiederfinden will, dann muss ich halt irgendwelche Schlagworte haben, dass ich sage, okay, das war im Urlaub 1900 irgendwann oder sowas. Deswegen vergebe ich dort Schlagworte. Bei Flickr ist das so, dass jeder Fotos taggen kann. Nicht nur derjenige, der das Foto aufgenommen hat, sondern jeder. Das heißt, wenn ich halt ein Foto sehe von jemandem, der das nur mit Holiday getaggt hat, und das ist ein Foto von dem Eiffelturm in Paris, dann kann ich das halt noch nachtaggen mit Paris und Eiffelturm zum Beispiel. Und so entsteht halt dann eben halt eine große Sammlung von Beschreibungen für dieses Bild, Tag-Clouds, die halt eben auch sagen, wie oft ein Tag vergeben wurde, je nachdem, wie oft wird halt das Tag dann größer dargestellt. Sieht so aus hier bei Flickr, das da unten ist die Tag-Cloud-Family, solche Sachen sind halt ganz groß. Das ist jetzt die Famous Tags, man sieht dann halt auch die aktuellen Trends der letzten 24 Stunden zum Beispiel oder der letzten Woche. Gibt halt sehr viele interessante Projekte dort halt auch. Das Tag wird zu einem neuen Hauptnavigationselement, das dynamisch entsteht durch die Interaktion aller Benutzer auf der Plattform. Das ist halt enorm, was da passiert. Flickr ist also ein bisschen mehr als nur Fotosharing. Wir haben im Moment 10 Millionen Nutzer, werden im Moment 80 Millionen Fotos die Woche hochgeladen und die Foto-Community ist einfach enorm. Die Leute tauschen sich halt aus darüber, wie sie Fotos gemacht haben. Es entstehen viele Projekte. Cluster ist halt eine neue Technologie dort. Ein Projekt von denen ist Circle in a Square. Da haben wir halt hier, das sind ungefähr 1000 Bilder, mal auf so einem Poster zusammengebracht, wo Leute halt immer nur Kreise in irgendwas Viereck fotografiert haben und das getaggt haben mit Square Circle. Leute, die halt a day in the life getaggt haben, halt einfach irgendwelche wild geschossenen Fotos von irgendwelchen Leuten aus dem Netz, ganz lustig. Natürlich auch den Kampf zwischen Hunde- und Katzenbesitzern, steht im Moment 380.000 zu 350.000 für die Katzen. Und Flickr hat ein Prinzip gefunden, so ähnlich wie Google halt eben PageRank hat, um halt Autorität und Interessantheit und so weiter darzustellen, haben sie halt Interestingness definiert als wie gut ist ein Bild. Und das ist super interessant, sich einfach nur mal die interessantesten Bilder der Woche anzugucken. Das sind halt Fotos bei der, ist unglaublich gut. Flickr war ursprünglich mal ein Multiplayer-Game, Game Never Ending, und ist heute halt ein soziales Netzwerk. Was man daraus lernen kann, ist, dass wenn man halt sowas baut, dass man halt irgendwann merkt, hey, die Leute mit meine Benutzer wollen was ganz anderes machen, als was ich mir eigentlich ausgedacht habe. Ich muss darauf reagieren. Ich muss halt dem Ganzen nachkommen. Okay, das ist das soziale Netzwerk von Flickr, ein kleiner Ausschnitt davon. Man sieht halt einfach, wer wen kennt und so weiter. Wie gesagt, die Metadaten, die Flickr dort halt sammelt, sind enorm. Die können damit grandiose Sachen machen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren richtig, richtig spannend. OpenBC macht sowas auch, LinkedIn macht sowas auch. Flock ist ein Social Browser, der auf Firefox-Basis entsteht, wo halt viele von diesen Sachen direkt im Browser direkt passiert, dass ich nicht mehr über die Webseiten gehen muss, sondern direkt im Browser machen kann. Ja, zum Thema Social Software, manchmal auch so abgekürzt. Eine neue Kultur des Teilens. Die Nutzer kreieren den Wert erstmal für sich selbst, aber dann mit wertvollen Nebenprodukten für die Community. Das Belohnungssystem dort ist halt, dass ich halt Autorität gewinne, hatte ich schon gesagt. Reputation, die sich halt ins echte Leben überträgt, wird oft auch genannt als Architecture of Participation. Die Systeme, die besser werden und wertvoller, je mehr Leute das Ding halt benutzen. Klar. Und das ist halt ein Riesensprung in der Art und Weise, wie halt die Anwendungen halt heutzutage arbeiten. Nutzer sind die wichtigste Komponente mittlerweile. Ohne Leute wäre Flickr gar nichts. Das wichtigste Glied in der Wertschöpfungskette halt. Und dadurch entsteht halt eben auch eine massive Intelligenz. Weil alle schlauer sind als jeder. Wenn ich halt jedes Foto taggen kann, nachtaggen kann, dann entsteht da halt wahnsinniges Potenzial. Das nennt sich halt Wisdom of the Crowds. Wenn halt sehr viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen, dann entsteht dadurch halt was, das kein Experte noch schlagen kann. So nennt sich das. Ich habe auch die Möglichkeit, kollaborativ zu filtern. Also wenn halt irgendjemand sagt, das Foto ist Spam, dann kann man das schon mal gleich aussortieren zum Beispiel. Also das wird halt eben diese kollektive Intelligenz benutzt, um halt Sachen durchzufiltern. Dig macht das, ist eine neue Site, so quasi die Web 2.0-Variante von Slashdot. Man kann halt bei jedem Link, den jeder posten kann, eben sagen, I dig this, und damit wird das Ding halt dann in der Rangfolge nach oben geschoben. Die Gefahr ist der totale Durchblick bei diesen Social Software Websites, dass nämlich Leute halt Sachen blocken, die hinterher ein potenzieller Arbeitgeber ergoogeln kann. Das kommt vielleicht nicht unbedingt gut. Man kann halt das Interessenprofil von jedem auf Delicious nachlesen. Ich kann halt den Wohnungsgrundriss von Leuten auf Flickr angucken. Ich sehe den Terminkalender von den Leuten auf Google Kalender. Ich weiß den Aufenthaltsort vielleicht über Places und ich kann halt einbrechen, wenn derjenige nicht da ist. Super. Ganz einfach gemacht. Wir müssen also herausfinden, wie viel von uns wollen wir eigentlich preisgeben. Der Lackmustest für mich ist halt nur preisgeben, was ich auch irgendeinem Wildfremden auf der Straße erzählen würde. Das ist so mein Abnahmetest dafür. Wenn ich das nicht erfüllen kann, dann schreibe ich das auch nicht im Netz. Sonst bereue ich das hinterher. Viele Dinge, die halt so mitgehen mit dem ganzen Web 2.0-Phänomen, kriegen alle dieses 2.0-Tag. Es gibt Law 2.0 und so weiter. Ein anderes ist halt Media 2.0. Zeitversetzte Konsumierung von Medien. Ein Protokoll, was ganz wichtig ist, halt BitTorrent, Peer-to-Peer. Von der Medienindustrie Hollywood halt eben nur als Raubkopierprotokoll oder Plattform angesehen. Es ist halt ein super interessantes Protokoll, weil die Uploadrate von Leuten, die halt einen falschen runtergeladen haben, benutzt wird, um die Dateien schneller im Netz zu verteilen. Das ist für die Leute interessant, die eben nicht für die Bandbreite bezahlen können, einen Videopodcast ins Netz zu stellen oder sowas, weil das sind halt mal schnell 30 Megabyte, das Ding wird halt 10.000 Mal runtergeladen und ich bin halt aschelos, nur dafür, dass Leute dieses Ding runtergeladen haben. BitTorrent ist da halt der neue und wahrscheinlich vielversprechendste oder sehr vielversprechender Kandidat halt für die neue Verteilung. Wir haben halt mittlerweile Video-iPods, man kann halt unterwegs Videos hören und das ändert halt sehr viel. We are the media. Jeder kann halt seinen Podcast aufnehmen, ich habe auch so einen gemacht letztes Jahr. Tonabnehmer heißt der, Adam Curry hat das Ganze angefangen, war ein MTV-VJ mit seinem Podcast Daily Source Code. Im September 2004 gab das genau 25 Google-Hits zu dem Thema, mittlerweile sind es 300 Millionen. Es ist halt kein anderes Medium halt so abgehoben in 18 Monaten wie das. Es gibt eine Explosion von Videoblogs, kurz Vlogs oft genannt. Mein Liebling, Rocket Boom mit Amanda Condon. Interessante Geschichten bei Josh Leo, der halt super klasse Filme macht. Geek Entertainment TV, sehr nett. Direkt Reportage aus der Bubble 2.0 aus San Francisco, super klasse. Und The Frank aus New York ist sehr unterhaltsam. Der ist seit März mit einem täglichen Videopodcast, ist kein wirklicher Podcast, er hat keinen RSS-Feed, aber halt jeden Tag halt Videoinhalte. Sehr klasse. Ja, und auf YouTube kann halt eben jeder mit Flash-Video sein eigenes Leben dokumentieren. Die verbraten im Moment $1 Million pro Monat an Bandbreite. Damit sieht man halt das Potenzial von dem, was halt gerade passiert. Wie spät haben wir es? Was wir halt machen können mittlerweile ist halt eben, wir können halt eben partizipieren und jeder kann halt eben sein eigener Journalist werden. Leute schreiben auf Blogs, hat mittlerweile Einträge, die sind besser als das, was mancher Spiegelredakteur schreibt, weil sie Experte sind für das Gebiet, während halt ein Spiegelredakteur einen Tag oder zwei Tage hat, um sich in irgendein Thema einzuarbeiten. Gesehen haben wir das halt 9/11, damals, als die Wolkenkratzer zusammenfielen, haben wir alle auf CNN geguckt. Ja, aber als in London die Bomben losgingen, gab es keine Bilder auf BBC, da war nichts zu sehen. Die hatten keine Bilder, weil sie nicht vor Ort waren. Und da kamen die Bilder halt von Flickr. Die Leute haben halt mit ihren Kameras Fotos gemacht. Das Foto, was um die Welt ging, war der Typ, der sich halt dieses Tuch vor die Nase gehalten hat und sich selbst fotografiert hat. Das war das Bild, was um die Welt ging. Und das hat halt alles geändert. Und die Leute haben halt auf Wikipedia Informationen zusammengeschaufelt. Es gibt halt einen Film, der in 250 Versionsstufen zeigt, wie Leute die Informationen zusammengetragen haben. Das gleiche gab es halt auch damals, als der Tsunami und Katrina da über die Erde schoss. Die Leute können halt von unterwegs blocken. Die Leute benutzen halt ihre mobilen Devices, um von unterwegs Informationen zu schicken und zu sagen, ich lebe noch und so weiter. Es ändert halt im Moment gerade alles. Gut, kommen wir mal ein bisschen zur geschäftlichen Seite. Ein Geschäftsmodell von vielen der Web 2.0-Firmen ist der sogenannte Long Tail, der lange Rattenschwanz. Das Wort kommt von Chris Anderson, seinerseits Ex-Chefredakteur von Wired Magazine. Und es geht um Nischenmärkte. Und zwar, das ist der sogenannte Long Tail, dieses Gelbe da hinten. Geht halt darum, dass jemand wie Amazon oder irgendwelche anderen Online-Verkaufsplattformen mit ihren Top 1000 Produkten, sage ich mal, sehr viel Geld machen. Aber mit den nicht Top 1000 Produkten, alles was hinten diesen Rattenschwanz ausmacht, machen die viel, 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 viel mehr Geld. Und die haben halt die Möglichkeit, eben nicht wie halt ein physikalischer Buchhändler, der halt Sachen wirklich ins Regal stellen muss, haben die Möglichkeit halt die Zulieferungsketten, halt Sachen halt schnell heranzuschaffen. Halt auch Bücher, die halt in 3 Jahren nur einmal bestellt werden, können halt über Amazon bezogen werden. Und die verdienen halt mit diesem langen Rattenschwanz viel, 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 viel mehr Geld. Und das ist halt das Interessante. Und das ist halt die Möglichkeit, die wir halt eben auch haben, wenn wir halt eben so eine Web 2.0 Software bauen. Wir können uns halt um die Probleme kümmern, um die sich SAP, IBM und Microsoft nie kümmern werden. Um die Fortune 5000 kümmern die sich. Aber alles, was danach kommt, die ganzen Nischenmärkte, die können wir halt abdecken. Und wir können damit halt wahnsinniges Geld verdienen. Und das ist halt das Businessmodell, was halt viele machen. Nutzen wir halt auch. Das ist halt unser Quipe, was wir halt gerade entwickeln in Hamburg. Und hier ist der Longtail halt, die Christiane hier. Die hat halt einen Eintrag geschrieben über ein barrierefreies Hotel. Und die taggt halt alles mit barrierefrei, weil sie im Rollstuhl sitzt. Und das ist halt der Nischenmarkt. Halt die gelben Seiten von irgendwem, die interessieren sich nicht dafür, was irgendwelche Rollstuhlbehinderten oder sowas wohl für Informationen brauchen. Aber wir müssen halt, oder wir haben halt das Potenzial, dass wir halt mit dem Tag barrierefrei halt eben Inhalte ins Netz bringen können, dass halt andere Rollstuhlfahrer halt rausfinden können, wo ist das sauberste Behindertenklo oder komme ich in die Kneipe überhaupt rein, oder muss ich über 50 Stufen. Und das hat eben zu dem Longtail, während halt eben das typische Eiscafé in Köln, muss ich unbedingt mal hin, halt eben ganz vorne ist. Da gehen halt eben alle Leute hin, das ist halt stadtbekannt. Das ist also das neue Geschäftsmodell von vielen dieser Businesses. Anderes ist halt, dass ich halt erstmal eben Gratis-Services anbiete oder auf Abo-Basis irgendwann für eine Premium-Geschichte Geld nehme oder mich irgendwann über Werbung finanziere. Das sind im Moment die Modelle. Die Margen im Moment sind verglichen mit dem, was halt eben Microsoft und so weiter machen kann, nicht so hoch. Das sind halt Micropayments. Ich bezahle halt für irgend so einen Flickr pro Account $25 im Jahr. Das ist gar nichts. Dafür, dass ich halt da eben meine Fotos allen in der Welt zeigen kann und halt von unterwegs halt im Urlaub direkt flickern kann und hochladen kann. Halt irgendein volumengetriebenes Business aufzubauen, muss halt entweder schnell sein oder groß genug. Und viele von den im Moment erfolgreichen Firmen geben halt irgendetwas Kostbares, was aber kritisch ist, halt erstmal weg, um was Wertvolles anderes zu bekommen, was irgendwann mal teuer war. Und das sieht man halt eben überall. Halt, bei Google Maps werden halt Karten weggegeben, die halt mal ansonsten Geld gekostet haben. Die haben die ja lizenziert, von, ich glaube, Teleatlas und ein paar anderen. Und darauf kann ich halt eben einen Mehrwertdienst aufbauen, irgendeinen Value-Added dazu packen und damit halt dann eben meinen Mehrwertdienst anbieten und damit Geld verdienen. Das Prinzip ist halt immer das gleiche eigentlich, Netzwerkeffekt starten. Je mehr Leute die Plattform nutzen, bestes Beispiel Skype, desto mächtiger wird das Ganze. Irgendwann die Einstiegshürde zu erhöhen, das hatten wir alle gedacht, als eBay letztes Jahr Skype gekauft hat. Im Moment ist es immer noch gratis, mal sehen, was kommt. Und dann halt eben die Services irgendwie in Geld umzuwandeln. So, ganz viele Leute treibt halt jetzt um, ist das die nächste Spekulationsblase? Ich glaube es nicht. Relativ viel neuer Gründergeist, ja, das stimmt. Aber es ist dieses Mal halt viel, viel mehr von den Technikern, von den Entwicklern getrieben. Es ist nicht wie vor 6 Jahren war das, dass halt die Business-Leute das Ganze dominieren. Die große Marketingabteilung, die gibt es halt heutzutage. Das wird alles über Blogs gemacht. Es gibt aber viele Firmen, die Features verwechseln mit einem echten Geschäftsmodell. Und darauf muss man halt ein bisschen Acht setzen. Die Geschäftsmodelle werden halt entstehen, wenn... was habe ich hier? Okay, genau. Geschäftsmodelle, oder die Idee ist halt bei vielen, dass sie halt erstmal anfangen, eben diesen Netzwerkfaktor in Gang kriegen und dann halt irgendwann halt ein Geschäftsmodell halt irgendwie entstehen wird. Und das sieht man halt bei vielen halt auch. Es gibt halt einige, die halt sagen, okay, es ist doof, ohne Geschäftsmodell anzufangen, aber es sind halt viele erfolgreich, die dann halt hinterher, wenn sie die kritische Masse geschafft haben, eben halt eine Möglichkeit finden, das Ganze in Geld umzuwandeln. Was wir aber auch sehen, ist halt, dass die Firmen heutzutage nicht mehr so viel Geld brauchen. Jot zum Beispiel ist ein Applikationswiki, ist es mit $100,000 gebootstrapped worden. Das ist gar nichts. Small is the new big, die Firmen sind alle ganz, ganz klein, wachsen nicht mehr so schnell. Sind halt eben kleine Startups, die mittlerweile die verlängerten Research- und Development-Arme für selbst jemanden so wie Google wird, weil Google selbst mittlerweile auch eigentlich unbeweglich geworden ist. Die können eigentlich auch nur noch coole Technologie rankaufen von Startups, die schneller und innovativer sind als sie selbst. Es ist wichtig, das sieht man bei vielen, sich zu fokussieren, sich selbst Constraints zu setzen. Diejenigen, die halt unendlich viel Geld und unendlich viele Ressourcen haben, die nehmen sich meistens Zeit und sind damit die langsamsten. Es ist also wichtig, halt eben Constraints zu haben, zu sagen, okay, wie können wir uns halt beschränken, um Featureitis einzuschränken. Das ist halt eine neue Tugend geworden, die durch 37 Signals, ist so ein bisschen das Posterchild der Web 2.0-Geschichte im Moment, gestreut wurde. Sehr interessante Firma, muss man sich unbedingt angucken. Das Prinzip dort ist Less Software. Und zwar sind die stolz darauf, dass ihre Produkte weniger tun als die Konkurrenz. Das ist ziemlich gut, weil halt Word ist ja immer komplizierter geworden. Wer benutzt das denn noch? Ich meine, die Strategie von Microsoft, dass halt neue Versionen verkauft werden, in denen neue Features reinkommen, die keiner braucht, die geht nicht mehr auf. Microsofts Modell ist am Ende und deswegen, die konzentrieren sich halt auf eine Geschichte und machen die richtig gut. Wie gesagt, Posterchild der Web 2.0-Bewegung, unbedingt zu lesen, deren PDF-Buch, auch neues Geschäftsmodell, die haben sich halt keinen Verleger gesucht, die verkaufen ihr Buch selbst für, ich glaube, $20, glaube ich. Man kann halt für $50 eine 10er-Lizenz kaufen für die ganze Firma und die haben halt innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, $120.000 eingenommen, auf die Art und Weise, rasant. Das Buch heißt Getting Real, unbedingt lesen. Wir haben keine Marketing-Budgets gehabt dafür, haben alles übers Blog gemacht, über Mund-zu-Mund-Propaganda, virales Marketing, also über die Blogosphäre. Was man da halt eben sieht, ist so ein bisschen dieses Wiederaufleben des Bluetrain-Manifestos, weiß ich, wer das noch kennt. Das war ein Buch, was halt kurz vor der Bubble Burst 2000 rausgekommen ist, was da darum geht, um die Kernbotschaft war, Märkte sind Konversation. Und das entdecken wir halt gerade zurück. Wir entdecken halt unsere menschliche Stimme halt wieder. Jeder kann halt eben auf seinem Blog sich halt eben auch mal auskotzen und sagen, das Produkt, was ich gekauft habe, ist nicht gut gewesen. Ist wichtig, das wahrzunehmen als Firma, weil die Produkte sprechen halt für sich selbst mittlerweile. Die Leute schreiben darüber. Wenn ich halt irgendwelchen Mist rausbringe, das geht halt sofort rum und keiner kauft mein Zeugs mehr. Deswegen, das zu beobachten, ist wichtig. Weil die Firmen nicht mehr so viel Geld brauchen, sind halt auch die VC-Funds, die halt eigentlich normalerweise diese jungen Technologiefirmen getrieben haben, die sind so ein bisschen eigentlich ins Hintertreffen gekommen, weil die jagen jetzt halt irgendwelche Deals, die kein Geld brauchen. Weil ich halt mit wenig Geld halt eine neue Firma gründen kann. Und wenn ich dann halt die Firma so aufbaue, dass ich halt relativ schnell Geld einnehmen kann, kann ich halt mit dem Geld, was ich einnehme, wiederum die weitere Entwicklung finanzieren. Deswegen, das ist halt so gerade so ein bisschen so ein Problem für die, so ein bisschen Teufelskreislauf. Weil wir wollen, oder was viele von den Startups dann eben machen, ist halt eben den Zyklus viel, viel kürzer zu halten. Also nicht mehr sich 12 Monate zu nehmen für irgendeine Entwicklung, sondern eben 3 Monate zum Beispiel. Das Open-Source-Prinzip Release Early und Release Often halt wirklich auf den Gipfel zu treiben und zu sagen, wir sind eigentlich immer in Beta. Das ist das, was man halt sieht bei Google und Flickr, überall pappt dieses Beta. Zeichen dran. Das sagt einfach, Software wird nie fertig. Es wird nur irgendwann zu teuer, noch irgendwelche Features reinzubauen. Es lohnt dann irgendwann nicht mehr. Software wird eigentlich immer weiterentwickelt. Es sei denn, sie ist halt, erreicht den biologischen finalen Zustand, der heißt tot. Und das ersetzt halt das alte Schaufelmännchen, was man bei Web 1.0 gesehen hat. Das Beta-Zeichen klebt halt überall dran. Wichtig halt eben, die Communities einzubeziehen. Das ist das wertvollste Feedback, was ich bekommen kann für die Entwicklung meiner Software, weil die Nutzer werden halt zu Mitentwicklern, die sagen mir halt, was sie haben wollen und daraus muss ich eingehen, merke diese Konversation. Es gibt keine offiziellen Releases mehr, sondern nur noch unaufhörliche Verbesserung. Es gibt halt immer irgendwas zu verbessern und was halt passiert, ist halt, dass die Plattform halt täglich neue Features rein sneaken. Google hat sich in 6 Jahren nicht geändert, das Interface ist immer das gleiche geblieben. Es ist halt, sind ein paar weitere Links hinzugekommen für andere Dienste. Aber das Interface ist hier eine Box und der Button und ist halt nichts hinzugekommen. Was sie gemacht haben, ist halt 6 Jahre lang ihre Suchalgorithmen zu optimieren. Und das haben wir nicht gemerkt. Das merken wir halt nicht. Und so ist das halt bei vielen Diensten. Die bauen halt jeden Tag neue Features ein, deployen die sofort und kriegen halt sofort Feedback. Wenn irgendjemand das nicht benutzt, wird es wieder ausgebaut. Es geht halt ratzfatz. Aber es werden nicht alle Firmen überleben. Also was wir halt jetzt sehen, ist halt wirklich, die schießen halt gerade in Amerika halt wie Pilze aus dem Boden. In Deutschland, in Europa ist es noch relativ mager, aber eben halt die ohne Geschäftsidee werden halt nicht überleben. Was man aber braucht, um halt so schnell zu sein, sind halt produktive Technologien und, sorry, dass ich das sagen muss, es ist in den seltensten Fällen Java. Es ist zu schwergewichtig. Java ist nicht die Sprache der Wahl, es ist häufig der Lambda-Stack, Linux, Apache, MySQL und dann Perl, Python, PHP und neuerdings Ruby on Rails. Verdientermaßen, glaube ich, weil wir machen selbst auch Ruby on Rails und es hat sich bewährt. Eine andere Geschichte, die eigentlich das Highlight für viele Leute, Ajax. Was oft halt direkt mit Web 2.0 in einem Atemzug genannt wird. Steht für Asynchronous JavaScript and XML. Super langer Name. Von Jesse James Garrett von Adaptive Path geprägt. Ist eigentlich ein Ungetüm, weil hätte auch nur A sagen können. A für asynchron. Oder auch sagen können, JavaScript, das funktioniert. Es hat sich halt sehr viel geändert dadurch. Es ist halt das Feature, was wir halt gesehen haben, Wortkreation zum richtigen Zeitpunkt, ja. Das Feature, das wir gesehen haben, im Gmail-Client zum ersten Mal, glaube ich, ist das den meisten Leuten aufgefallen. Wer halt einen Google-Mail-Account hat, der muss halt nicht, wie bei Webmail, web.de oder GMX oder so, auf einen Refresh-Button draufklicken oder nochmal neue Mail abholen, sondern der Client guckt halt selbst nach, wenn neue E-Mail kommt, wie halt ein Desktop-Client. Und ich kann halt direkt Mails auf und zuklappen, ohne dass der Server gefragt wird, gib mir mal diese E-Mails. Die werden halt asynchron im Hintergrund reingeladen und dann eben als Seitenfragmente halt eben dort in die Seite eingebettet. Gmail war der erste, Google Maps kam dann, dass man Drag and Drop im Rechner machen konnte, direkt im Browser machen konnte. Sehr interessant, Google Suggest, die Box, wo man halt seine Query eingegeben hat und Google erraten hat, was man eigentlich genau sucht. Ist im Moment halt wirklich ungebrochener Erfolg. Viele nutzen das, macht halt eben auch sehr viel Spaß, mit diesen Anwendungen zu arbeiten. Wer halt mit einer Ajax-Web-Anwendung gearbeitet hat, wird nie wieder zurückgehen zu der alten seitengetriebenen Ansicht. Und das eben zu Recht, glaube ich, weil die Usability viel, 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 viel besser wird dadurch, was wir im Browser erleben können, durch eine viel höhere Interaktivität, die man auch auf andere Art und Weise erreichen kann, klar. Aber hier ist es halt eben einfach eben das, was der Browser eben schon mitbringt. Halt sehr responsives User-Interface, halt eben dadurch, dass wir halt einen fließenden Datenaustausch haben zwischen dem Client und dem Server. Damit halt fließende Benutzbarkeit erreichen. Der Austausch ist dann halt eben dynamisch von Seitenfragmenten möglich. Ich kann halt dann wirklich halt in einem kleinen Widget halt eben einfach halt einen asynchronen Request, das ist das XML-Request-Object, an den Server stellen und der Server liefert mir nur XML zurück, was dann halt auf dem Client direkt neu gerendert wird. Das muss nicht XML sein. Ich kann halt da andere Formate benutzen. JSON ist im Moment halt relativ populär, um halt Inhalte vom Server zum Client zu übertragen. Und bei dem Server-Hit werden dann halt eben die kleinen Fragmente zurückgeliefert und eine kleine JavaScript-Engine oder Toolkits, die es dafür mittlerweile zuhauf gibt, im Java-Umfeld Dojo oder Rico kenne ich noch, die halt eben ermöglichen, halt, dass man halt kein JavaScript programmieren muss. Da wird halt alles weggekapselt, man muss da irgendwie nicht mehr besonders viel tun. Sowas wie Google Suggest ist in Ruby on Rails zum Beispiel ein Einzeiler. Man schreibt kein JavaScript mehr, man kann halt die Sachen sehr, sehr einfach machen. Die Bibliothek, die halt alle einsetzen, ganz unten im Kern oder fast alle, ist Prototype. Ist da sehr sauber, extrem clean. Also der JavaScript-Code, den man vor 6-7 Jahren gesehen hat, ist passé. Die Leute programmieren mittlerweile in JavaScript objektorientierter als teilweise in Java. Also wer es halt kann, ne? Klar. Scriptaculous ist eine andere Bibliothek, die halt auf Prototype aufsetzt, die auch ebenfalls sehr sauber ist, die Effekt-Queues anbietet. Ich kann halt Effekte im Browser machen. Das ist wichtig, weil durch den asynchronen Request ändert sich halt das ganze Interaction-Design, was ich mit so einer Anwendung habe. Ich kriege halt eben nicht mehr die ganze Seite zurück. Und wer das halt nicht kennt, der muss benachrichtigt werden, dass das, was ich gerade getan habe, dass das war, was ich wollte. Wenn ich also in einem Formular einfach nur eine Änderung machen will, dann klicke ich doppelt und ein Text wird automatisch durch DHTML zu einer Texteingabebox. Ich tippe da meinen neuen Text ein und drücke auf Speichern und die Seite wird nicht neu geladen. Was stattdessen gemacht wird, ist ja die sogenannte Yellow Fade Technik. Pioniert bei 37 Signals, schon erwähnt. Das Feld, was ich gerade eingegeben habe, wird halt kurz gelb angezeigt und dann zu der Hintergrundfarbe meistens weiß zurückgefadet, sodass ich als Benutzer sehe, die Änderung, die ich gemacht habe, ist beim Server angekommen. Weil ansonsten die Seite wird nicht neu geladen. Das ist halt erstmal ungewohnt. Es ändert halt alles. Es ist halt nicht mehr, die alte Seitenmetapher bricht halt zusammen. Wir brauchen halt, was wir halt haben, sind jetzt eben reiche Internetanwendungen. Ich kann halt mit Scriptaculous mittlerweile Drag and Drop im Browser machen. Ich habe die Möglichkeit, sortierbare Listen zu machen. Ich kann halt die Listeneinträge in der Reihenfolge vertauschen. Also, ich sagte schon, Seitenmetapher bricht zusammen. Wir haben halt mittlerweile reiche Internetanwendungen. Ein noch neu, aber eine Erweiterung von Ajax ist Comet. Das ist relativ unbekannt, ist eine Möglichkeit, halt Server Push auszunutzen für Echtzeitdaten, wo ich halt im Browser direkt meine Stock-Market-Daten sehen kann oder die Bahnverbindung oder das verspätete Flugzeug oder alles Mögliche monitoren kann. Sehr nett, ebenfalls gut anzugucken. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende von dem Vortrag, fast pünktlich, bin ja begeistert, hat ja geklappt. Gut, was wird bleiben? Halt viele, viele neue Ideen, wo wir rausfinden werden in den nächsten Jahren, was damit passieren wird. Ich bin gespannt, was die Geschichtsbücher über diese Ära schreiben wird, weil wir haben halt im Moment eine große neue Freiheit. Leute werden von der Arbeit befreit, von der physikalischen Arbeit zumindest. Wir werden zu Wissensarbeitern und haben damit halt große Probleme gerade halt, gesellschaftlich und so weiter. Und ich glaube, dass wir halt in den Geschichtsbüchern halt viel lesen werden, halt über unsere Befreiung von der Arbeit und dass wir halt unsere neue Kreativität noch gar nicht wieder zurückgewonnen oder zurückentdeckt haben und halt eben diese vielen kreativen Innovationen, die wir halt jetzt machen können. Halt sehr spannende Sachen, die im Netz passieren. Wie gesagt, wer halt noch ein bisschen drüber diskutieren möchte heute Abend, gibt es noch eine BOF-Session von mir und Peter Rosbach um 20.30 Uhr im Saal 11a. Das ist die drittletzte Folie, 2, 1. Danke.